Mit der folgenden Episode probieren wir ein neues Format erstmals aus. In der Reihe Auf Buchfühlung Backstage hört ihr jeweils kurze Specials, in denen wir mit euch einen Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebs werfen wollen und euch in Gesprächen mit Akteurinnen und Akteuren interessante Verlage, spannende Projekte oder empfehlenswerte Veranstaltungsreihen vorstellen. Den Auftakt machen wir mit einer ganz besonderen Literaturzeitschrift, Das Gramm, und ihrem Gründer und Herausgeber, Patrick Sielemann. Viel Spaß mit der ersten Folge von Auf Buchfühlung Backstage. Heute haben wir nicht wie sonst so oft einen Autor oder eine Autorin zu Gast, sondern Patrick Sielemann, der 2021 das Magazin Das Gramm gegründet hat und seither herausgibt. Das Gramm ist ein neues Magazin für Kurzgeschichten. Das Konzept? Alle zwei Monate erscheint eine Ausgabe, die aus nichts weiter besteht als einer einzigen, umwerfenden Kurzgeschichte. 14 Ausgaben sind seit dem Entstehen des Magazins schon erschienen, darunter Kurzgeschichten von Clemens J. Setz, Lisa Grusche, Leon Engler, Judith Herrmann, Alexandra Stahl und Elias Hirschel. Das Format des Magazins ist so handlich und praktisch wie das Konzept, doch davon soll uns Patrick am besten selbst erzählen. Hallo Patrick, schön, dass du heute bei Auf Buchfühlung zu Gast bist.
Ja, hallo, schönen Dank, dass ich da sein darf.
Vorab kurz, Patrick, zu dir. Du bist Herausgeber der Zeitschrift Das Gramm und arbeitest aber hauptberuflich als Lektor beim Verlag Kein und Aber. Wie war denn eigentlich so dein Weg in die Verlagsbranche?
Da muss ich jetzt weiter ausholen. Das liegt schon so lange zurück. Also ich bin jetzt seit 10 Jahren bei Kein und Aber. Und davor habe ich studiert. Ich habe Literaturwissenschaften studiert in Mainz und bin dann danach nach Zürich gegangen, eigentlich für ein Praktikum in einer Literaturagentur. Ich wollte nur für 2 Monate dort bleiben und dann war ich dann am Ende 12 Jahre in Zürich und eben am Anfang bei einer Agentur. Und das war so mein Einstieg in die Verlagswelt und habe dann während diesen Agenturleben gemerkt, dass mich diese Branche wahnsinnig interessiert und fasziniert und dass ich aber auch lieber auf die Verlagsseite wechseln würde, weil man da eben noch ein bisschen inhaltlicher arbeiten kann. Und dann bin ich auf die Verlagsseite gewechselt, genau. Und seitdem bin ich bei Kein und Aber.
Heute wollen wir aber eher in erster Linie über ein anderes, sozusagen ein nebenberufliches Projekt von dir sprechen, die Zeitschrift Das Gramm. Lieber Patrick, wie viel Idealismus braucht es denn, um eine Literaturzeitschrift zu gründen und herauszugeben?
wahrscheinlich braucht es viel Idealismus. Ich habe mir diese Frage irgendwie nicht gestellt und vielleicht ist das auch Teil dieses Idealismus. ich habe es einfach gemacht, weil ich es wollte und weil ich irgendwie dachte, da könnte es einen Markt dafür geben. Ich bin auch irgendwie immer interessiert. Das kommt auch einfach von meinem Beruf her, dass ich auch will, dass die Texte gelesen werden, die ich auch gut finde. Und ich fand ja für diese Form und für dieses Konzept, das gibt es in dieser Form noch nicht. Und dafür gibt es bestimmt auch viele Leute, die das interessiert. Und das war so der Antrieb am Anfang.
Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was so die Idee hinterm Magazin ist und welche Zielgruppe du genau damit ansprechen möchtest eigentlich?
Ja, genau. Also ich meine, ihr habt das schon gerade eben sehr schön in der Einführung gesagt. Also es erscheint alle 2 Monate und jede Ausgabe besteht wirklich nur aus einer einzigen Kurzgeschichte. Und dass die Idee dahinter ist, dass es eben auch, nicht nur, aber auch Leute ansprechen soll, die vielleicht nicht so viel lesen. Und ich habe mich gefragt, warum lesen eigentlich Menschen nicht so viel? Also euer Publikum und auch mit die Leute, mit denen ich meistens in Kontakt bin, also normale LeserInnen, die in Buchhandlungen gehen, die das Feuilleton sich anschauen, die sich über Podcasts informieren, über Neuerscheinungen, die sind informiert und die wissen, was sie lesen möchten als nächstes. Die gehen in eine Buchhandlung und suchen sich gezielt oder auch nicht gezielt irgendwas Neues aus zum Lesen. Aber das ist im Prinzip jetzt gesehen auf die Gesamtbevölkerung ja eher ein kleiner Anteil. Ne? Also die Bücher werden dann gekauft von, weiß nicht, 5.000 bis 15.000 Leuten. In schönen Fällen sind es auch mehr. Aber das ist ja eigentlich eine sehr kleine Zahl dafür, dass es so viele Millionen potenzieller LeserInnen gibt, ne, im deutschsprachigen Raum. Und ich habe mich gefragt, warum spricht eigentlich die Literatur nicht auch noch viel größere Lesergruppen an? Und ja, und mein Ergebnis oder mein Versuch war es eben so mit der Form zu arbeiten, dass man sagt, okay, was hält eigentlich LeserInnen vom Lesen ab oder potenzielle LeserInnen vom Lesen ab? Und das ist dann so nach Umfragen, gemäß Umfragen sind das eben oft, ist das die Zeit, also mangelnde Zeit. Die Leute haben zu wenig Zeit, sich neue Bücher nicht zu kaufen, aber die dann zu lesen. Das ist ja auch immer ein großes Commitment, sich irgendwie 200 bis 400 Seiten erstmal zu kaufen. Es ist teuer, man benötigt aber auch eben viel Zeit, das dann zu lesen. Und zum anderen fehlt auch vielen so die Orientierung. Eben, sie haben nicht die Möglichkeiten, sich zu informieren, eben in den über die Kanäle, die ich jetzt gerade eben aufgeführt habe. Und da dachte ich, da könnte man ja denen ein Angebot bereitstellen. Eben zum einen kurze Texte, die aber auch unterhalten, die zugänglich sind, die vielleicht auch eine breitere Leserschaft auch ansprechen, die nicht zu anspruchsvoll sind, die aber trotzdem schlau sind und die unterhalten. Und dann eben auch so eine gewisse Auswahl zusammenzustellen, eine gewisse Kuration und ja, und so hat sich das Konzept dann eigentlich dann von alleine fast ergeben.
Wie erreichst du deine Zielgruppe?
Oh ja, ganz unterschiedlich auch. Also viel passiert tatsächlich über soziale Medien. Also Instagram ist total das gute Medium dafür. Das ist sehr dankbar. Es kostet nichts. Ich habe natürlich auch kein großes Budget für Werbung oder dergleichen. Da sind die sozialen Medien einfach total toll, im direkten Austausch zu kommen mit interessierten Menschen. Und das funktioniert sehr gut. Es wird oft gepostet und gepostet und so weiter. Es erreicht dadurch zum Teil sehr, sehr viele Menschen. Aber natürlich auch die klassischeren Medien, die sich für das Magazin interessiert haben und auch weiter interessieren. Also Presse, Radiosender, Zeitungen, Zeitschriften haben darüber berichtet. Und dadurch kommen auch immer wieder neue Bestellungen rein. Und es hat sich wirklich sehr erfreulich entwickelt. Das war für mich gar nicht so abzusehen natürlich am Anfang. Ich habe das ja erstmal so gemacht, irgendwie, wie ihr sagt, aus einem gewissen Idealismus heraus, ohne irgendwie allzu großen Resonanz zu rechnen. Aber es scheint irgendwie aufzugehen und viele Leute interessieren sich tatsächlich dafür.
Jetzt haben wir schon den Idealismus angesprochen und auch das kleine Budget. Und am Anfang stand ja wie bei vielen Projekten dieser Art ein Crowdfunding. Da wollte ich mal nachfragen, wie steinig oder auch wie geebnet der Weg am Beginn war. Also jetzt hat sich das Gramm ja schon etabliert, kann man sagen, und erscheint seit 2 Jahren. Aber wie war das am Beginn für dich? Also war das immer klar, dass das klappen wird, dass überhaupt eine erste Ausgabe erscheinen kann? Oder also wie war dieser Prozess ganz am Beginn?
Nee, das war so ein bisschen der Deal auch, den ich gemacht habe mit mir selbst. So, wenn ich ganz viel Zeit reinstecke, ich möchte nicht auch noch meine Ersparnisse reinstecken, so am Anfang. Mhm. Und deswegen habe ich einen Crowdfunding gemacht, einfach um diese erste Ausgabe zu covern und eine Webseite, weil ohne Homepage geht es nicht. Darüber werden auch die Bestellungen abgewickelt. Also da musste ich direkt, brauchte ich ein gewisses Startbudget, um das zu starten. Und und das war so der Startpunkt für das Magazin. Und als dann das Crowdfunding durch war, als es dann klar war, okay, dieser Minimalbetrag ist erreicht, und der wurde knapp erreicht, da war für mich klar, okay, die erste Ausgabe wird erscheinen und es wird auch weitergehen, weil dann auch direkt so viele Bestellungen es gab, dass ich wusste, okay, es trägt sich von alleine und es braucht jetzt auch nicht noch weitere Förderungen oder Stipendien oder diese Art. Es trägt sich tatsächlich allein auch ohne Werbung und so, was irgendwie total schön ist, weil es ja auch wirklich nicht selbstverständlich ist auf dem Gebiet der Literaturzeitschrift.
Mhm. Das heißt, du hast auch keine Werbepartnerinnen für das Gramm und möchtest auch dabei bleiben oder gibt es da schon Pläne?
Nö, das ist eigentlich Teil des Konzepts, dass zumindest die Absicht dahinter steht, dass da jetzt wirklich nichts weiter in diesen Heften auch drin ist. Also es ist wirklich nur der Text, eine kurze Biografie zu den AutorInnen, aber auch jetzt wirklich sonst nichts. Und eine Werbung würde dieses Konzept so ein bisschen auflösen, auch auf der Webseite. Und solange es ohne Werbung funktioniert, warum sollte man das machen? Also es ist auch so, trägt es sich wirtschaftlich. Und ja, ich finde das schön, so wie es ist.
Der Name ist ja auch, also evoziert vielleicht auch schon eine gewisse Gedanken. Ist es eine Anspielung auf das leichte Gewicht des Formats oder was steckt denn hinter dem Namen das Gramm?
Ja, genau. Also ist so, funktioniert auf mehreren Ebenen. Also klar, das leichte Gewicht ist natürlich, spielt eine Rolle. Ne? Ein Gramm ist eine kleine Einheit, im metrischen System natürlich ursprünglich, aber eben jeder weiß, was damit anzufangen mit diesem Begriff. Und es kommt aber auch aus dem griechischen Gramma und steht einfach für Geschriebenes. Und das passt dann doppelt gut. Also man kennt es aus Worten wie Biogramm oder Autogramm oder Grammatik. Ne? Also das alles, was mit dem Geschriebenen zu tun hat, wurde ja damals für diesen Begriff verwendet. Und insofern passt das irgendwie sehr schön, fand ich.
Kurzgeschichten haben es ja oft am Buchmarkt eher schwer. Also Verlage bringen lieber Romane raus, ihre Autorinnen als Erzählungsbände, abgesehen von ein paar Kurzprosa-Stars, sage ich mal. Also es gilt dann schon eher als Zugeständnis, wenn man als Autor, als Autorin einen Erzählungsband rausbringen kann in seinem Verlag. Und dabei, eben du hast es vorhin schon angesprochen, ist ja eigentlich die Form sehr beliebt, auch aufgrund der Kürze und eben der wenigen Zeit, die man benötigt für die Lektüre. Warum ist das denn so? Also frage ich jetzt auch so ein bisschen den Lektor, der du ja auch bist. Warum ist das so im Literaturmarkt, wo es doch offenbar so ein großes Interesse an der Form gibt?
Ja, ich frage mich das auch oft. Und ich habe eben auch als Lektor, als Verlagslektor öfter diese Erfahrung gemacht, dass es wirklich schwierig ist, Kurzgeschichtenbände durchzusetzen und dafür eine größere Leserschaft zu finden. Und das hast du ganz richtig gesagt. Also ich glaube, es liegt jetzt also auch nach dieser Erfahrung, die ich jetzt mit diesem Magazin mache. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegen könnte, dass tatsächlich ein großes Asset von Kurzgeschichten verspielt wird, dadurch, dass man sie dann doch wieder in irgendwie 200, 300 seitige Bände packt und dann diese, ja, also wirklich das Verkaufsargument einer Kurzgeschichte ist nun mal die Kürze. Und wenn man das dann wieder in ein großes, dickes Buch packt, dann hat man eben diesen Vorteil irgendwie schon mal wieder verspielt. Und ich mache auch selbst oft die Erfahrung, ich kaufe mir einen Erzählungsband und dann mag ich mal eine Geschichte oder zwei oder drei oder vier, aber eben auch nicht alle. Und man muss immer wieder neu Anlauf nehmen. Das ist in einem Buch auch irgendwie, ich selbst lese auch sehr gerne Romane und weiß einfach, okay, dann nimmt man einmal in der Regel Anlauf im Buch und ist dann drin in der Geschichte und man kann das weiterlesen und es ist dann eine längere Strecke. Und bei Kurzgeschichten ist das anders, es ist eine Kurzstrecke. Und dort finde ich es dann viel befriedigender, wenn man dann nicht nach einer Geschichte auch gleich das Gefühl haben muss, man muss jetzt auch noch weiterlesen, die nächste Geschichte und den nächsten Anlauf nehmen, sondern dass man auch mal diese Geschichte wirken lassen kann. Und dazu, ja, finde ich dann diese Form tatsächlich viel geeigneter, die dann auch als Einzel- oder als selbstständige Veröffentlichung dann auf den Markt zu bringen und nicht jetzt in ein Band mit 10 bis 20 Geschichten. Ich könnte mir vorstellen, dass das also mit ein Grund ist. Aber so ganz verstehe ich es auch nicht, warum jetzt Kurzgeschichten es schwieriger haben. Es ist vielleicht auch so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. In anderen Märkten ist es ja auch durchaus anders. Also im englischsprachigen Raum sind Kurzgeschichten sehr viel beliebter, auch in Buchform. Ich kann nur sagen, ich bin absoluter Fan, also auch von Romanen, aber auch von Kurzgeschichten. Es ist einfach eine andere Art des Schreibens. Es ist nochmal viel prägnanter und es ist auch sehr anspruchsvoll. Viele benutzen ja auch die Kurzgeschichte, um erstmal so ein bisschen seinen eigenen Stil zu finden. Dafür ist es auch geeignet natürlich. Aber eine richtig gute Kurzgeschichte, da drin steckt auch sehr, sehr viel Arbeit. Und man muss wirklich so auf den Punkt genau eine Geschichte erzählen. Und das ist gar nicht so einfach. Das wird auch oft unterschätzt.
Kannst du dich noch dran erinnern, was so deine Liebe für Kurzgeschichten so initial gezündet hat? Also gibt es eine besondere Kurzgeschichte oder ein Erlebnis? Oder ist es ganz einfach, also ja, was war's?
Ich glaube, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie die meisten erstmal mit Kurzgeschichten, also eine schulische Erfahrung, die jetzt nicht positiv belegt war. Eben dieses Gefühl, dass man immer etwas interpretieren muss und dass man etwas deuten muss und analysieren muss. Und das rauszukriegen war gar nicht so, also aus mir wieder rauszukriegen, war gar nicht so leicht. Dieses genussvolle Lesen von Kurzgeschichten und sich darauf einfach einlassen und zu schauen, wie man überrascht wird, das kam eigentlich erst später. Und so eine Initialzündung, ja, vielleicht tatsächlich, was schön ist, weil auch die erste Ausgabe von diesem Autor, also die erste Gramm-Ausgabe von diesem Autor stammt, war tatsächlich Clemens Setz, einer meiner ersten großen Kurzgeschichten-Lieblinge, Die Liebe zu Zeiten des Mahlstädter Kindes. Das war einfach so ein Band, der hat mich so wahnsinnig fasziniert damals. Und und aus dieser Faszination kam ich dann auch nicht mehr wieder raus, wobei er ja auch eine sehr spezielle Art hat zu schreiben und es sehr viele sehr anders machen und anders toll machen. Aber das war vielleicht so eine Initialzündung auf dem Gebiet für mich. Ja.
Jetzt hast du schon Clemens Setz erwähnt und wir haben mit Freude festgestellt, dass auch weitere Autorinnen und Autoren schon bei uns zu Gast waren, die im Gramm einen Text publiziert haben, nämlich Mareike Fallwickel und zuletzt Elias Hirschl. Weil unsere Hörerinnen und Hörer sich vielleicht an den einen oder die andere noch gut erinnern können, wollte ich gern fragen, wie es konkret in diesen Fällen zur Zusammenarbeit gekommen ist mit den dreien.
Eigentlich alle auf eine ähnliche Art und Weise, weil ich, also ich muss dazu sagen, dass ich eine Auswahl so treffe, dass ich eigentlich so eine Mischung gerne habe in diesem Magazin. Eine Mischung aus bekannteren, etablierten AutorInnen, aber eben auch aus neuen, unbekannten, starken Stimmen. Also so diesen Wechsel, den finde ich ganz interessant und wichtig. Und diese drei AutorInnen sind ja jetzt irgendwie alle schon bekannter und etablierter. Und die habe ich jeweils angefragt, weil ich sie gut finde und weil ich so Bücher von ihnen schätze und sehr mag. Und da habe ich gefragt, ob sie was fürs Gramm machen wollen oder ob sie sogar schon was gemacht haben, was passen könnte, was noch nicht veröffentlicht ist. Das ist immer ein Kriterium. Es muss ein unveröffentlichter, müssen unveröffentlichte Texte sein bislang. Und und in allen drei Fällen gab es da ein großes Interesse und die Bereitschaft, mir was zu schicken. Ja.
Und wie kuratierst du die Magazine oder die Ausgaben?
Es ergibt sich auch immer so ein bisschen natürlich, was gerade so in der Warteschleife ist und dann fertig wird. Also man kann es nicht jetzt eins zu eins steuern. Ich will auch jetzt nicht immer eine Bekannte, ein Unbekannte und was ist schon bekannt. Also sie ist dann vielleicht mir bekannt, aber vielen anderen nicht oder umgekehrt. Und aber im Prinzip habe ich schon gern diese Mischung, ja, dass ich irgendwie sage, ich möchte auf jeden Fall beides abdecken, damit man auch auf jeden Fall auch neue Stimmen kennenlernt, aber auch natürlich die etablierteren, bekannteren AutorInnen, auch einfach, weil sie auch wichtig sind, um wieder neue Leserschaften auch zu gewinnen. Und also diese Mischung ist mir schon sehr wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, nach einer vermeintlich bekannteren Stimme muss jetzt eine Unbekannte kommen oder umgekehrt. Mhm. Das ist also so streng ist es nicht. Aber worauf ich schon auch achte, ist jetzt bei der Reihenfolge, ist, dass es immer so die Geschichten sich sehr voneinander unterscheiden, die so aufeinander folgen. Da ist irgendwie wichtig, dass es eine gewisse Dramaturgie gibt, die vielleicht niemandem auffällt außer mir selbst. Aber ich finde immer, sollte so, wenn man jetzt mit der einen Geschichte nichts anfangen konnte, dann soll die nächste einen vielleicht wieder abholen. Und darauf achte ich auch.
Du arbeitest ja auch zusammen mit IllustratorInnen. Die einzelnen Hefte, das muss man jetzt, wenn man sie nicht sehen kann, im Podcast doch auch erwähnen, sind sehr, sehr hochwertig gestaltet und es ist auch wirklich schön, so ein Heft in der Hand zu halten, mit einem jeweils farbig gestalteten Umschlag und eben hochwertigem Papier und eben mit diesen Illustrationen, die eben immer von unterschiedlichen Menschen stammen. Inwieweit kennen denn die IllustratorInnen die Texte schon, für die sie die Grafik machen? Oder wie ist da die Zusammenarbeit? Oder hast du schon IllustratorInnen für die nächsten Ausgaben gewonnen und die wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt inhaltlich. Wie funktioniert das?
Ja, also die Illustrationen werden in der Regel gar nicht extra für die Ausgabe gemacht. Also ich stehe in Kontakt mit mehreren, habe so einen Pool von IllustratorInnen, die so bereit sind, mir Illustrationen für dieses Budget, das ich anbieten kann, zur Verfügung zu stellen. Und das sind ganz tolle IllustratorInnen, wie ich finde, die auch alle so mit einem ähnlichen Techniken arbeiten, ähnlichen Strich haben, sodass auch die einzelnen Ausgaben sich jetzt nicht zu sehr optisch voneinander unterscheiden, obwohl sie von verschiedenen Leuten illustriert werden. Aber die Illustrationen selbst werden nicht extra für den Text gemacht. Also das sind bereits existierende Illustrationen, für die ich dann die Rechte einkaufe, die einfach dann jeweils zu dem Text gut passen. Also das ist dann immer in Absprache auch mit dem jeweiligen Autor, der Autorin, treffen wir eine Auswahl an Illustrationen und schauen, was könnte schön aussehen, was passt natürlich auch inhaltlich zum Text. Und so kommt das dann zustande, wenn dann die Rechte auch zu haben sind, dann kommt die Illustration dann aufs Cover. Mhm. Ja.
Okay. Worauf dürfen wir uns denn in den nächsten Monaten noch freuen? Was steht denn auf dem Programm beim Gramm?
Jetzt im Mai erscheint die Ausgabe von Ruth Maria Thomas. Ruth Maria Thomas ist eine junge Autorin ohne eigene Buchveröffentlichung bislang. Sie arbeitet aber an einem Roman. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, man wird noch viel von ihr hören. Sie hat sich schon öfter jetzt in der kurzen Form bewiesen. Sie hat beim Open Mic gelesen hier in Berlin. Sie hat auch schon andere kürzere Veröffentlichungen eben in diesem Segment der Kurzgeschichte oder des Essays gemacht, die alle sehr, sehr, sehr gut sind. Und diese neue Geschichte über eine junge Frau, die in einer Beziehung steckt, aus der sie schleunigst raus sollte und so aus ihrer Perspektive, warum sie dort in dieser Beziehung drin bleibt und es vielleicht doch einen kleinen Schubser gibt, der sie vielleicht dort rausholt. Eine sehr intensive und eindringliche Geschichte, die wirklich auch toll ist und lange nachwirkt. Und ja, und danach ist es noch geheim. Also ich stehe in Kontakt wirklich mit vielen Leuten auch, die da was machen wollen. Und es kommt danach eine, also so viel kann ich schon sagen, nach der Ausgabe von Ruth Maria Thomas, das ist ja dann im Juli, also noch ein bisschen hin, kommt dann eine Ausgabe von einem österreichischen Autor. Und ja, aber mehr möchte ich jetzt noch nicht sagen.
Genau. Ja, du machst das mit den Cliffhangern ganz gut. Die Spannung ist groß. Es Gramm erscheint also weiterhin, es sind neue Ausgaben in Planung. Das Gramm, wir möchten hier jetzt nochmal ganz dezidiert darauf hinweisen, gibt es im Jahresabo, es ist für 26 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich. Auch Einzelausgaben, wenn ihr das genau richtig wiedergibt, können über die Webseite www.dasgramm.de bestellt werden. All diese Informationen legen wir euch selbstverständlich in die Shownotes, da könnt ihr dann bestellen und abonnieren. Und dir, Patrick, wollen wir herzlichen, herzlichen Dank sagen für diese sehr, sehr schöne Folge, für dieses tolle Gespräch. Schön, dass du bei Auf Buchfühlung zu Gast warst.
Ja, danke Victoria, danke Irene und vielen Dank für euer Interesse. Ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut.
Seit unserem Gespräch mit Patrick ist auch die Juli-Ausgabe von Das Gramm erschienen. Der österreichische Autor, den Patrick im Gespräch angekündigt hat, ist, jetzt dürfen wir es verraten, Rick Lubert, dessen Geschichte Die Sterne über der Wüste als Ausgabe Nummer 16 erschienen ist. Für September 2023 ist die Kurzgeschichte Liebe Grüße von Dmitri Gavrisch angekündigt. Wer schnell ist und gleich abonniert, bekommt als erstes also die Geschichte von einem Mann in einer einsamen Hütte in den italienischen Alpen zugeschickt. Seine einzige Gesellschaft, so ist auf der Website nachzulesen, eine ihm zugelaufene Schildkröte und ein altes Handy samt 100 Frei-SMS. Das klingt vielversprechend, finden wir, und danken euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.